Ja, der Walter Hallauer hat mir heute Morgen schon gesagt, gell? Heute redest du über Sardes. Ich weiss nicht, wer von euch alles sich das so bewusst war, wer vielleicht den Text schon gelesen hat zu Hause. Ich möchte gerade einsteigen mit dem Lesen von diesem Text. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Sardes. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein. Aber du bist tot. Wach auf, stärke das Wenige, das noch übrig ist und kurz davor steht zu sterben. Deine Taten können in meines Gottes Augen nicht bestehen. Denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet und plötzlich wie ein Dieb über dich kommen. Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Weiß gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert. Wer siegreich ist, wird in weiße Kleider gekleidet werden und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, sondern vor meinem Vater und seinen Engeln bekennen, dass er zu mir gehört. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Ich will heute weniger aufs Formalen eingehen, ich werde ein paar Worte dazu sagen, aber es geht mir wirklich genau um die Frage, die jetzt Felix schon angesprochen hat. Aber ich glaube, um das zu verstehen, müssen wir gleich kurz herschauen, was ist eigentlich Sardes war. Wir sind da, letztes Mal waren wir in Thyatira vor 2 Wochen. Sardes liegt ein bisschen unterhalb, vielleicht 48 Kilometer von Thyatira entfernt. Und die Stadt, die hat eine grossartige Geschichte. Die ist im 8. Jahrhundert vor Christus gegründet worden. Und die hatte mal einen König gehabt, den ihr alle kennt. Wenn ich euch frage, wer ist das gewesen, hättet ihr vermutlich keine Ahnung. Aber die Geschichte ist nicht nur sehr, oder die Stadt ist nicht nur sehr reich gewesen, sondern in dieser Stadt hat auch der reichste Mann gelebt. Und ihr kennt den Begriff, da ist einer ein Krösus. Und der Krösus, das war der König, der Krösus auf Griechisch oder Kreusos auch ausgesprochen. Wir sagen dem Krösus. Der König hat da in Sardes gelebt. Und der ist sehr reich geworden. Warum? Weil nämlich der Fluss, der in Sardes vorbeigeflossen ist, Gold enthalten hat. Und er der Erste war, der aus Gold Goldmünzen geprägt hat. Also die Stadt war wirklich reich, hatte eben auch noch Industrie gehabt, die Teppich und Wollmaterialien hergestellt und auch veredelt hat. Hochwertiges Material ist da produziert und eingefärbt worden. Und vielleicht einfach noch so ein bisschen zur Orientierung, der Krösus da, der hat gelebt in der Zeit, wo das Volk Israel im Exil war. Also das ist viel, viel, viel vor dieser Zeit, in der wir uns jetzt hier befinden, aktuell in der Offenbarung. Ein wichtiges Detail noch zu dieser Stadt. Die ist erbaut worden auf einem etwa 500 Meter hohen Vorsprung. Also ihr müsst das euch vorstellen, das war eine relativ grosse Ebene gewesen und wirklich praktisch aus dem Nichts raus kommt der Vorsprung in der Landschaft zum Tragen. Und dort drauf oben ist Sardes gestanden. Und Sardes hat als uneinnehmbar gegolten. Und so haben sie auch gelebt. Und wisst ihr, was dieser Stadt passiert ist? Sie ist 2-mal eingenommen worden. Und besiegt worden. Das Grundproblem von Sardes war nämlich, ich habe es euch hier aufgeschrieben. Lass schauen, das ist der erste. Die Stadt, die hat sich auf falsche Sicherheiten verlassen. Sie hat den Eindruck gehabt, ja, wir sind ja uneinnehmbar. Und das hat dazu geführt, dass sie gleichgültig geworden sind, keine Wachen aufgestellt haben. Das wäre nämlich ein Licht gewesen, Angreifer wahrzunehmen und zu sehen, wenn man Wachen gehabt hätte. Sie sind gleichgültig geworden. Man kann es auch anders ausdrücken, sie sind einfach nicht wachsam gewesen. Und wie so oft ist auch in Sardes die Situation so gewesen, dass die Kultur, die da geherrscht hat, das Gemeindeleben prägt hat, die Gemeinde prägt hat. Das ist bis heute so. Die Kultur, die uns umgibt, die prägt uns, auch uns da. Und die Gemeinde in Sardes ist die erste Gemeinde in diesen Sendschreiben, die kein Lob bekommt. Jesus steigt gerade direkt ein mit einem Tadel und sagt: Ich weiß alles, was du tust und dass du den Ruf hast, lebendig zu sein. Im Bildsprache, man hat von Red Bull geredet. Aber du bist tot. Drin hat es anscheinend nicht einmal einen lauwarmen, dünnen Kaffee gehabt. Du hast den Ruf, dass du lebendig bist, aber du bist tot. Eine lebendige Gemeinde. Ich glaube, wir haben alle Bilder, was eine lebendige Gemeinde ausmacht. Ich habe da mal mein Bild aufgeschrieben und vielleicht findet ihr euch in dem ein bisschen. Eine lebendige Gemeinde ist eine grosse Gemeinde, eine Gemeinde mit guter Musik, toller Arbeitungszeit, mit einem sozialen Engagement, eine Gemeinde, die missionarisch ist, die eine bibeltreue Lehre hat, tolle Angebote für alle Altersgruppen. Und da können wir sicher auch noch ein paar andere Sachen herschreiben. Jedes von uns hat die Bilder, wie so eine lebendige Gemeinde aussieht. Und von Sardes hören wir, wir wissen es nicht, das ist jetzt eine sehr moderne Übertragung oder, von einer lebendigen Gemeinde. Wir wissen nicht, wie Sardes ausgesehen hat. Da kommt gar nichts zum Ausdruck. Wir wissen auch nicht, wer den Ruf verbreitet hat, dass sie lebendig ist. Sind das die Leute in Sardes gewesen, die die Gemeinde so wahrgenommen haben? Interessanterweise scheint das die einzige Gemeinde gewesen zu sein, die keine Verfolgung erlebt hat. Wir lesen nichts von Verfolgung. Ist denn das Gegenteil der Fall gewesen, dass man in Sardes die Gemeinde gelobt hat und gesagt hat, das ist eine lebendige Gemeinde? Ich weiß es nicht. Was sagen die Beringer über Kishona? Sind es Menschen gewesen, die ein- und ausgegangen sind in dieser Gemeinde, die da vielleicht einfach mal eingekommen sind, einen Sonntag miterlebt haben und nachher gesagt haben, wow, das ist eine tolle Gemeinde. Wir haben vor 2 Wochen einen Mann hier rein gehabt, der ist neu ins Kleckchen gezügelt, sucht eine Gemeinde und ist einfach mal reinschauen. Was für einen Ruf hat er verbreitet nach dem Sonntag? Ich weiss es nicht, ich habe ihn nicht angesprochen, ich konnte ihn gar nicht ansprechen, er ist schnell wieder weg gewesen. Was für einen Ruf verbreitet wir über unsere Gemeinde? Ich stelle bewusst Fragen und gebe keine Antworten. Weil der Text gibt uns ja auch keine Antwort. Wir wissen nicht, wer diesen Ruf verbreitet hat. Die Realität ist einfach, es ist ein Ruf da. Und die Frage ist, entspricht der Ruf dem, wo ist, wo tatsächlich ist? Mir ist eine andere Gemeinde in den Sinn gekommen, die auch einen guten Ruf hatte. Und anscheinend scheint das Problem gar nicht dort zu liegen, dass eine Gemeinde einen guten Ruf hat. Wir haben auch schon von Thyatira gehört, dass Jesus gesagt hat zu dieser Gemeinde, ich sehe deine Werke, die du tust. Und das sind gute Werke. Ich sehe das, ich nehme das wahr. Also, man kann nicht per se einfach sagen, der Ruf ist das Problem. Sondern es ist die Frage von innen und außen, oder? Und mir ist eine andere Gemeinde in den Sinn gekommen, die eben einen guten Ruf hatte. Und wenn man dort lesen, was über diese Gemeinde gesagt wird, dann finden wir das in der Apostelgeschichte 2. Es ist die allererste Gemeinde. Da lesen wir, und Petrus predigte noch lange weiter. Das ist die erste Predigt, die Petrus gehalten hat, nachdem sie vom Heiligen Geist erfüllt worden sind und dann er rausgegangen ist und predigt hat. Und er forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Wege ist. Er hat eine klare Botschaft verkündet. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen, die erste Gemeinde. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier, das Abendmahl, in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Ich weiss, das ist ein bekannter Text. Den kennen wir alle. Aber Jesus sagt zu der Gemeinde in Sardes, denke daran zurück, wie du die Botschaft empfangen und gehört hast. Halte daran fest und wende dich wieder zu mir. Wir haben keine Ahnung, was Sardes erlebt hat. Wir kennen die Gemeinde nicht. Wir finden auch sonst eigentlich keine Angaben zu dieser Gemeinde. Wir wissen nicht, wie sie entstanden ist. Wir wissen nicht, wo sie herkommt. Wir kennen ihre Geschichte nicht. Und Jesus sagt ihnen auch nicht, lasst, das wäre lebendig und das ist tot. Oder er sagt ihnen auch nicht, ihr müsst so werden und so sein, weil nur dann sind ihr lebendig und wenn ihr so oder so sind, dann sind ihr tot. Das sagt Jesus alles nicht. Er sagt nur, denkt an das zurück, wie ihr die Botschaft empfangen habt. Und in Jerusalem wissen wir es. Und die Gemeinden, die liegen zeitlich nah beieinander. Da sind nicht Jahrhunderte dazwischen. Die Gemeinde in Jerusalem, die ist eigentlich, hat oder muss eine ähnliche Geschichte haben wie Sardes. Und darum ist in dieser Frage, was ist denn eine lebendige Gemeinde? Oder was ist das, was sichtbar wird in einer lebendigen Gemeinde, an dieser Gemeinde sichtbar? Und ich habe mal ein bisschen aufgeschrieben, was für Elemente da zum Ausdruck kommen bei dieser Gemeinde. Die Gemeinde hatte eine klare Verkündigung gehabt. Und zwar nach innen und aussen. Wir lesen auf der einen Seite, dass der Petrus vor den Menschen hergestanden ist und gesagt hat, ihr braucht Rettung. Ihr braucht Veränderung von eurem Leben. Es muss in eine andere Richtung gehen. Und das, was eure Kultur um euch herum ausmacht, das ist es nicht, selbst wenn es eine fromme Kultur ist und eine religiöse Kultur. Das war Botschaft nach aussen. Aber dann lesen wir im Vers 42 auch, sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil. Also alle die, die sich entschieden haben für Jesus und den Retter angenommen haben, die sind in die Gemeinde gekommen und haben auch in der Gemeinde das Wort Gottes klar und deutlich gehört. Sie haben Wegweisung aus dem Wort gesucht. Und was sind das für Worte? Das sind die Erfahrungen, die Erlebnisse, die Worte, die die Jünger selber von Jesus direkt gehört haben. Es war das Alte Testament, wo sie neu ausgelegt haben, aus der Perspektive von Jesus, wo alles erfüllt hat. Das war nicht das Buch hier. Wir haben dann so eine Vorstellung, oder? Da ist einer vorgestanden und hat predigt. Ich kann mir vorstellen, da haben sie einfach geteilt, Jesu Wort geteilt, das, was sie mit ihm erfahren haben, das, was sie mit ihm erlebt haben, das, was ihnen auf dem Herz brennt hat, wo eine neue Bedeutung bekommen hat. Und vor allem, wir befinden uns nach Pfingsten. Das ist Pfingsten da. Das, was der Heilige Geist in ihr Leben eingeleitet hat. Wo der Heilige Geist ihnen gesagt hat, und der Heilige Geist wird euch an alles erinnern, hat Jesus gesagt. Und er wird euch die Botschaft geben. Und das ist da passiert. Das war eine Gemeinde, die Gemeinschaft gelebt hat. Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft. Auch wir sind da eine Gemeinschaft. Was prägt unsere Gemeinschaft? Was prägt unser Miteinander? Ist auch nicht nur eine Gemeinschaft gewesen, die in dem Moment stattgefunden hat, wo sie alle zusammengekommen sind, sondern es war eine Gemeinschaft gewesen, die in den Häusern stattgefunden hat. Was prägt unsere Gemeinschaft? Sie haben das Abendmahl gefeiert, nicht nur einmal im Monat, als ein Ritual. Ständig, immer wieder. Warum? Weil sie in diesem Bund haben wollen leben. Weil das Abendmahl uns so deutlich macht, im Nähen vom Brot und vom Wein. Jesus wohnt in mir. Er will die Wohnung nehmen in mir drin sein. Jesus ist der, der diesen Bund gestiftet hat. Jesus ist der, der kämpft für mich in meinem Alltag. Jesus ist der, der mir vorangeht. Jesus ist der, der mich gerecht macht. Jesus ist die Wahrheit. Jesus ist das Leben. Das alles wird konkret. Der Bund, den wir haben, der wird konkret im Abendmahl. Er ist nicht einfach nur ein Ritual. Und ich glaube, wenn wir im Abendmahl, wenn wir in diesem Bund leben wollen, dann muss das Abendmahl neu wichtig werden. Wenn wir in dem leben. Gebet und Lobpreis werden da noch genannt. Sie sind zusammengekommen, sie haben gebetet. Sie haben gelobt, sie haben Gott angebetet. Und wiederum, das haben sie sowohl im Tempel gemacht, also in der Öffentlichkeit, sie sind raus mit dieser Botschaft, wie auch in den Häusern. So hat es angefangen. Und was ist passiert? Das hat ihren Lebensstil prägt. Ihres Miteinander ist von dem prägt gewesen, ihren Alltag. Man könnte ja meinen, die haben nichts anderes gemacht, oder? Aber auch die haben das Leben nebendran gehabt. Aber das hat ihren Lebensstil prägt. Und das hat dazu geführt, dass Zeichen und Wunder passiert sind. Das ist sichtbar geworden. Gottes Kraft hat sich manifestiert. Also es war nicht zuerst der Alltag und dann noch das geistliche Leben, sondern das geistliche Leben hat den Alltag geprägt. Und warum war das möglich? Also es war Leben nach innen und nach außen da in Jerusalem. Warum war das da? Ich glaube, es ist die Kraft vom Heiligen Geist. Wenn wir nicht in dieser Kraft leben und in unser geistliches Leben investieren, dann wird unser Alltag nicht widerspiegeln, was das Leben mit Jesus ausmacht. Ihr kennt das alle auch und ich kenne das auch. Wir haben so viele Herausforderungen, wir haben so viele Sachen, die unsere Aufmerksamkeit fordern. Wir sagen manchmal Leute, ja, du hast es ja einfach, du bist ja schließlich geistlich von Berufes wegen, oder? Du musst die Bibel ja lesen, oder? Auch ich muss die Entscheidung fällen, am Morgen genug früh aufzustehen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Weil auch ich nicht von dem lebe, was mein Alltag ausmacht, was meine Arbeit ausmacht. Ich lebe von dem, was in meiner ganz persönlichen Zeit mit Gott passiert. Auch ich ringe darum, dass dort das Leben kommt, dass dort das Leben passiert. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das heute Morgen so sage oder nicht. Wenn ich vom Heiligen Geist rede, dann meine ich nicht nur, der Heilige Geist lebt in uns. Ja, das ist Realität und eine Tatsache. Durch die Entscheidung mit Jesus, das Versprechen haben wir, lebt der Heilige Geist in uns. Sondern die Frage ist, wie äußert sich das Leben vom Heiligen Geist in unserem Miteinander? Wo kommen seine Gaben zum Ausdruck? Prophetie, ihr mögt euch die am Pensan-Seminar waren, alle an die Gebetszeiten dort hinten erinnern. Und ich weiss, dass es viele sehr stark und sehr lebendig erlebt haben, sehr stärkend und ermutigend. Und nach dem ersten Mal, wo es vielleicht noch so ein bisschen ungewiss war, wo es beim zweiten Mal da waren, war für alle klar, ich will das auch. Leute, für das brauchen wir keine Spezialisten. Weil der Spezialist der Heilige Geist ist, der in dir und in mir lebt. Der da ist. Wir lesen von der Gabe, von den Wundern, vom Gebet, von der Heilung. Ich weiss, es gibt Theorie, dass wir das nicht mehr brauchen heute. Dass es aufgehört hat. Ich sehe das nie nicht in der Bibel. In meiner Bibel steht das so nie nicht. Und ich habe für mich selber, und jetzt kommt der Punkt, den ich mir lange überlegt habe, soll ich es sagen oder soll ich es nicht sagen, aber ich will es ganz bewusst sagen. Ich habe vor bald 20 Jahren die Gabe von der Zungenrede bekommen. Und ich weiss, da drinnen hat es einige Leute, die diese Gabe haben. Aber man getraut sich nicht, die zu brauchen. Man getraut sich nicht, so zu beten in einer Runde mit anderen, weil man den Eindruck hat, was sagen denn die anderen? Können die damit umgehen? Was passiert denn? Leute, ich weiss nicht, wo ich wäre heute in meinem Gebetsleben und in meinem Glaubensleben, wenn ich diese Gabe nicht hätte. Und ich habe sie über Jahre hinweg nicht gebraucht, weil man sie nicht braucht in unseren Gemeinden. Und ich habe eine Gabe, etwas, das ich bekommen habe, einfach weggerührt. Warum? Wegen dem Ruf. Was passiert, wenn andere das erfahren? Was denken sie denn über mich? Wollen die besonders geistlich sein? Ist die besonders charismatisch? In unseren Gemeinden macht man das nicht. Das ist unser Ruf. Aber wir schneiden uns etwas ab. Wir schneiden uns etwas ab. Die Stärkung, die da drin liegt, in dieser Begegnung mit dem Heiligen Geist, die ganz konkret wird. Haben wir Sehnsucht nach dem? Haben wir Sehnsucht nach dem? Ich will noch ein anderes Beispiel aufnehmen. Und auch da habe ich mir überlegt, darf ich das sagen oder darf ich das nicht sagen? Und ich mache es trotzdem. Wir haben vor 2 Wochen da unsere Stärken und Schwächen gesammelt. Und ich glaube, das ist gut, dass wir uns über solche Sachen Gedanken machen. Und es mögen sich sicher noch alle daran erinnern, die da waren, was oben zuerst auf der Liste gestanden ist. Bei den Schwächen ist gestanden die fehlende Jugendarbeit. Wir haben über das geredet, oder? Und ich muss ehrlicherweise sagen, auch mir blüht das Herz, wenn ich an das denke, dass wir keine Jugendarbeit da haben. Ich habe selber so viele gute Impulse bekommen. Ich habe so viel gelernt in der Jugendarbeit. Ich habe bis heute trägende Beziehungen, die dort entstanden sind. Und ich glaube auch, mein Leben ist maßgeblich, mein geistliches Leben ist maßgeblich von dem geprägt worden. Und ich weiss, dass verschiedene hier drin sitzen, die das genau auch so erlebt haben. Und ich weiss auch, dass trägende Beziehungen gerade in dem Alter von unseren Teenies, ganz wichtig sind. Es gibt manche, die die Zeit von der Turbulenz, von den Teenie-Jahren, wo so vieles lockt, wo so vieles rundum noch ist, nur überlebt haben, sage ich jetzt mal geistlich überlebt haben, wie sie trägende Beziehungen drin sind. Weil sie vielleicht am Sonntag nicht in den Gottesdienst gekommen sind, wegen diesen mitreissenden Predigten und diesen coolen Leuten, die da waren, sondern wegen dem einen Freund. Wegen dieser einen Beziehung. Oder wegen dieser coolen Gruppe, wegen dieser coolen Clique. Das ist mir bewusst. Und ich habe letzten Sonntag im Gespräch mit Heglis, haben wir es auch noch so ein bisschen über das gehabt, wir sind draufgekommen auf die Jugendarbeit, habe ich gesagt, ja, und das ist das, was uns da fehlt. Wir haben jetzt einfach keine grosse Jugendarbeit. Wir haben keine grosse Gruppe von Jugendlichen, die da ist. Und das fehlt, das ist Realität. Und es wäre vielleicht manches leichter. Aber, und da hat mich selber der Heilige Geist überführt in den letzten Tagen. Und er mir gesagt hat, hey Milena, es hängt doch nicht an den Beziehungen. Es hängt doch an mir. Es hängt daran, ob die Jungen das Leben erleben. Da in der Gemeinde. Die Hei in ihren Familien. Erleben sie einen lebendigen Glauben, die Hei. Und wie sieht der aus? Der lebendige Glaube. Ich habe es gerade heute Morgen wieder gedacht und ich merke da bei mir selber, ich habe so viel Luft nach oben auch an diesem Punkt. Ich bin zurückgekommen vom Spazieren, ich bin früh aufgestanden, habe schon Zeit vom Gebet gehabt, bin zurückgekommen, irgendwo noch voll in meinen Gedanken hinein, für die Predigt auch und am Beten, komme zurück und dann empfangen mich meine beiden Jungs, beide verrückt aufeinander, sagen, du kannst dem jetzt sagen und du musst dem sagen und überhaupt, beide haben miteinander geschwätzt, ich kann nicht sagen, meine geistliche Stimmung ist gerade flach gelegen. Und dann, ich habe eh noch mal raus müssen und gesagt, ich komme gerade und in dem Moment, wo ich raus bin, habe ich gesagt, Jesus, was ist jetzt dran? Und ich reagiere in den wenigsten Fällen so. Sondern ich fange an zu schimpfen, ich rufe aus. Ich schicke den einen ins Zimmer oder den anderen oder sonstige Konsequenzen. Das braucht es auch, das ist mir klar. Aber ich habe gemerkt, in dieser inneren Einstellung, Jesus, was ist jetzt dran? Bin ich nachher anders rein? Wir sind miteinander in die Stube gesessen, haben über das können reden. Ich habe unseren Jüngsten noch mal in den Arm nehmen, statt dass ich nur geschumpfen habe, weil er ist eindeutig der war, wo der Fehler war. Ich habe auch Klartext geschrieben mit ihm. Aber ich habe ihn in den Arm genommen, ich habe ihn gesegnet in dem Moment. Und ihr glaubt es nicht, wir sind einen Augenblick später am Küchentisch gesessen und es war ein Friede gewesen. Obwohl der eine zum anderen noch gesagt hat, mit dir sitze ich im Fall heute nicht ans Magentisch. Und ich habe einmal mehr gestaunt in meiner inneren Haltung, was das für einen Unterschied macht. Oder ich habe es erlebt, letzte Woche hat einer von unseren Söhnen einen Kollegen heimgebracht, jetzt schon ein paar Mal. Und dann ist er da, also ist eh ein schwieriger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe nicht nur Freude an diesem Bub. Und ich finde es eigentlich eher schwierig, dass ich ihn so mit dem Kontakt hat. Dann ist er da ins Sitzungszimmer rein, hat all die Bücher gesehen und kommt raus und pflanzt sich vor mich auf, so einen 8-jährigen Stöpsel und sagt so, also weißt du was, ich verstehe nicht, warum man so viele Bibeln muss lesen. Ist ja sowieso alles nicht wahr. Er hat die Bibeln gesehen, oder die Bücher gesehen bei uns in der Bibliothek, hat gedacht, das sind alles Bibeln, oder? Und der Stöpsel von 8 Jahren sagt, und das ist alles nicht wahr. Und ich bin da gestanden und habe gedacht, Jesus, es tut mir so leid. Ich habe mir nur Sorgen gemacht, was mit unseren Buben passiert, wenn die unter dem Einfluss von diesem Bub stehen. Und habe diesen Bub selber nicht gesehen. Und haben müssen Buße tun darüber. Buss tun über dem, dass ich ihn nur als einen schlechten Einfluss gesehen habe und nicht als ein Kind, das nicht mit der Wahrheit aufwächst, wo sie nicht kennt, die Wahrheit. Mir ist noch eine andere Situation in den Sinn gekommen. Ich habe bei der Beerdigung von meinem Grossvater, wo ich sehr ein enges Verhältnis hatte, ich bin bei ihm aufgewachsen, wo für mich ein Mann von der Güte war, an seiner Beerdigung, habe ich erfahren vom Pfarrer, dass mein Grossvater ein Mann vom Gebet war. Ein Mann, der täglich in seiner stillen Zeit die Bibel gelesen hat. Ich war 17. Ich habe sein geistliches Leben nicht gekannt. Was ich kennt habe von meinem Grossvater, ist das immer gleiche, ewige Tischgebet am Morgen, am Mittag und am Nacht. Was kommen unsere Kinder mit über die Hei? Bei meinem Grossvater ist etwas von dieser Güte und dieser Gnade, die er daraus gelebt hat, in seinem Leben sichtbar geworden. Aber ich habe nie erfahren, woher er das hat und woher er das nimmt. Dabei war er sicher derjenige, der mir die Liebe von Jesus am meisten gezeigt hat. Er hatte einen Schatz, wo er nicht darüber geredet hat. Und als ich in dieser Beerdigung gesessen bin und ich gedacht habe, wie gern hätte ich dich gefragt, wie gern hätte ich mehr gewusst von dir, wie gern hätte ich das Geheimnis hinter dem, wo du gelebt hast, besprochen mit dir. Ich hatte so viele Fragen, die ich ihm nicht gestellt habe, weil ich es schlicht nicht gewusst habe. Wenn wir nicht im Moment eine Jugendarbeit aufbauen können, dann sorgen wir wenigstens dafür, dass wir das Leben leben. Und wie können wir das? Das können wir nur mit dieser Sehnsucht nach mehr. In dem, dass der Heilige Geist Raum überkommt, dass wir uns abhängig machen. Weil die Lebendigkeit von dieser Gemeinde hier, die machst du und die mache ich. Der Raum hier lebt nicht, weil er ein schöner Raum ist. Die Gemeinde da lebt nicht, wie sie jetzt einfach da steht. Die Gemeinde lebt wegen dir und mir. Und jeder von uns ist herausgefordert, seine eigene Beziehung zu Jesus lebendig zu halten. Und nicht aus eigener Kraft. Wir können jetzt alle heimgehen und sagen, ja, also komm, da, wir haben ja die Liste. Wir wissen, wir müssen mehr Gottes Wort lesen, wir müssen mehr in Gemeinschaft investieren, wir müssen häufiger Abendmahl feiern, wir müssen halt mehr beten, mehr Lobpreis machen. Ja. Kann sein. Ich will schliessen mit einem Text, den Paulus an Kolosser geschrieben hat. Es war gerade im ersten Kapitel, ich habe es nicht auf Folie. Lasst einfach mal zu. Es heisst da, Kolosser 1, Vers 6, geht auch um eine Anfangssituation übrigens. Er sagt ihnen da, die gute Botschaft, die euch erreicht hat, verbreitet sich in der ganzen Welt. Überall verändert sie das Leben der Menschen. So wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Das ist eine lebensverändernde Botschaft und das meint nicht nur der Startpunkt. Das ist eine Botschaft, die verändert immer und immer wieder, wieder und wieder. Wenn man nicht sagen könnte, ich bin heute an einem anderen Ort als noch vor 5 Jahren, als vor 20 Jahren, dann ist irgendwo etwas schief gelaufen. Überall verändert sie das Leben der Menschen, so wie sie euer Leben von dem Augenblick an verändert hat, als ihr die Wahrheit über die Gnade Gottes gehört und erkannt habt. Und dann heißt es wieder, deshalb hören wir nicht auf der Seite Paulus, für euch zu beten. Beten wir füreinander. Beten wir für uns selber, dass wir in das hineinkommen, dass der Heilige Geist Raum überkommt und unser Leben von dieser Botschaft belebt wird und verändert wird. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will. Beten wir für unsere Jugend, für unsere Kinder. Dass das nicht einfach nur Wissen ist, sondern Leben, das sie da vermittelt bekommen. Dass sie die Einsicht geschenkt bekommen. Wir sind jetzt gerade unterwegs so mit der Frage, Sek, real, mit unserer ältesten Tochter. Und es bewegt sie, sie sagt, aber ich will doch die gute Chance, ich will in die Sek. Es sieht auch danach aus. Andere Jugendliche sind jetzt an der Lehrstellensuche, an der Frage, wie geht es dort weiter. Wissen sie, dass Gott einen Plan hat für ihr Leben und dass es von diesen Umständen letztlich nicht abkommt, ob sie in die Real oder in die Sek gehen. Gott hat einen Plan und er wird das Ziel kommen. Suchen sie nach dem, suchen wir mit unseren Kindern nach dem, suchen wir mit Menschen nach dem, die am Fragen sind, die die Botschaft noch nicht kennen. Wir bitten Gott, euch Einsicht für das zu schenken, was er in eurem Leben bewirken will. Und euch mit Weisheit und Erkenntnis zu erfüllen. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann werdet ihr mit eurem Leben den Herrn ehren und ihn erfreuen mit allem, was ihr tut. Auf diese Weise werdet ihr Gott immer besser kennenlernen. Wenn du das willst, wenn du Gott mehr willst kennenlernen, dann braucht es Liebe zum Wort. Es braucht Offenheit für den Geist Gottes. Und in dem, dass wir in die Erkenntnis werden einkommen, wird unser Leben Gott immer mehr Ehre machen und wir werden ihn besser kennenlernen. Tot oder lebendig? Das ist unsere Herausforderung. Was gibt uns Sicherheit in unserem geistlichen Leben? Was macht unser geistliches Leben aus? Sind wir gleichgültig geworden? Fehlt uns die Wachsamkeit an diesem Punkt? Prägt unseren Alltag unser geistliches Leben? Oder unser geistliches Leben unseren Alltag? Das ist die Frage, wo uns der Text aus Sardes stellen will. Auch da in der Gemeinde in Sardes hat es Menschen gehabt, die sind in dem hinein gsi. Es Menschen gehabt, die sind wach gsi. Die sind nicht kompromissbereit gsi. Zu wem gehören wir? Wo sind wir? Ich glaube, Gott fordert uns raus, Jesus fordert auch uns raus, herzuschauen. Nicht nur die Verpackung. Wir haben vielleicht den Vorteil, dass unsere Verpackung nicht so rosig ist. Macht einem dann manchmal ein bisschen ehrlicher. Aber der Inhalt. Und der Inhalt kann auch in einer unscheinbaren Verpackung wertvoll und wichtig und lebensspendend sein. Amen. Ich will beten. Jesus, mich beschäftigt der Text und ich habe den Eindruck, du hast in mein Leben eingeredet und ich sehe noch ganz viel Luft nach oben. Ganz viel Potenzial, das noch da ist zum Wachsen. Und ich bitte einfach, dass du durch deinen Geist die Sehnsucht nach mehr in uns ausgüssest. Dass wir uns abhängig machen von deinem Geist, wo uns lehren will, den Weg, wo wir gehen sollen. Es ist nicht das Programm, es sind nicht die Aktivitäten, die es ausmachen. Ja, sie können Ausdruck werden von unserem Leben und sie können nach außen strahlen. Aber die Quelle ist bei dir. Du bist das lebendige Wasser. Du bist der, der erquickt und erfrischt, der das Leben, Leben schenkt. Jesus, und du sagst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Lass uns auf dem Weg unterwegs sein. Der Wahrheit Raum geben. Und das Leben von dir suchen. Amen.